I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Meine Achtsamkeit funktioniert in die völlig andere Richtung. Also ich muss immer darauf achten, dass möglichst viel los ist. Dann funktioniere ich am besten. Also ich merke schon, dass das auch bei mir eine große Rolle spielt, dass ich Angst habe davor, irgendwann nicht mehr so leistungsfähig zu sein.
Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und meine heutige Gesprächspartnerin ist die Moderatorin Barbara Schöneberger. Sie ist das, was man altmodisch und ein bisschen ungelenk eine Wucht nennen würde. Ein strahlendes Glückskind, bestens gelaunt und das bewundere und beneide ich am meisten an ihr, völlig angstfrei. Wir haben sofort heiter drauf losgeredet in meinem kleinen neuen Studierzimmerchen, das ich jetzt einfach mal hochtrabend mein Podcast-Studio nenne. Wir haben über Make-up und Charakter gesprochen, über die Showtreppe und die Kunst, sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen, über Selbstkritik, Erotik, Schlupflieder und Barbaras Unwillen, alleine zu sein. Kommenden Samstag moderiert sie wieder Verstehen Sie Spaß? Und ich finde, dass Barbara dem Samstagabend wieder zu neuem Glanz und Glamour verholfen hat. Sie ist eine großartige Entertainerin, auch wenn sie sich vorher ächzend und stöhnend in figurformende Unterwäsche quetschen muss, von der sie vor jeder Sendung denkt, dass sie wahrscheinlich in der Wäsche etwas eingelaufen ist. Ich wünsche euch gute Unterhaltung bei dieser, wie ich finde, guten Unterhaltung. Ich drücke mal jetzt einfach drauf, ob es auch funktioniert. Mich stresst Sommer auch. Und dann muss man noch braun werden. Und es ist nie dunkel, sodass man nicht sagen kann, so jetzt machen wir es uns gemütlich.
Ja.
Wenn man sich gemütlich machen kann, ist ja der Tag schon vorbei eigentlich.
Mhm. Das stimmt wirklich. Das ist eine lustige Psychologie bei Menschen, die so funktionieren wie wir. Und ja. Ich habe auch festgestellt, dass ich nicht so scharf bin auf diese besondere Hitze, du ja auch nicht. Also deswegen haben wir ja jetzt, wir haben einen Bauernhof in Schweden gekauft.
Nein.
Ja, und zwar mit richtig viel Land und eigenem See und so. Ich bin jetzt richtige Landwirtin, weil wir haben Tiere und alles mögliche. Haben da auch einen Bauer, der sich kümmert. Dem gehören die Tiere, uns gehört das Land. Und da ist eben immer was zu tun. Und ich finde halt diese Ferien, weißt du, dann Möbel bauen, Garten, Pflanzen, Wursteln, Unkraut, Häuschen umbauen, noch ein anderes Häuschen umbauen. Ach, guck mal, hier ist ja noch ein Häuschen. Bauen wir auch um. Ja. Und so, das ist jetzt sozusagen.
Ich mag ja auch Ferien, deswegen nicht, weil dann meistens nichts zu tun ist.
Ja.
Meine schönsten Urlaube waren eigentlich immer die, wo ich wusste, ich muss arbeiten. Mhm. 3-4, also Buch schreiben, 3-4 Stunden am Tag und dann den Rest des Tages mit Kindern am Strand oder so.
Aber weil wir, glaube ich, alle so eine, weil man Angst hat, ohne die Struktur irgendwie unterzugehen. Und faktisch ist es auch so, ich gehe auch unter ohne Struktur. Bin sofort am Ende. Also wenn ich 10 Tage in Österreich, wir haben eben auch ein Haus in Österreich, wenn ich da 10 Tage bin, werde ich immer, merke ich, wie ich so ein, dann kriege ich so einen Scheiße, ich hänge hier nur rum und ich tue gar nichts dafür, dass ich so ein schönes Leben habe und so, und kriege gleich so einen moralischen. Das ist lustig, aber das ist ein bisschen bescheuert.
Aber das stört mich. Ich habe das auch. Mir ging es vor 2 Monaten richtig schlecht. So schlecht wie eigentlich noch nie. Ich hatte so eine Tour, die mich so angestrengt hatte, war ich jeden Abend woanders, das ging nur über 2 Wochen, aber das war wirklich zu viel für mich. Also ich war so fertig und habe mich so drauf gefreut, erstmal nichts zu machen. Und dann ging es mir auch besser, das dauerte aber so 1 Woche, 10 Tage, und dann wurde ich schon nervös und dachte, na, so viel Ruhe habe ich mir jetzt eigentlich nicht
auch nicht vorgestellt.
Genau. Nicht verdient.
Nein, das ist Calvinistisch, aber es ist ja auch gut. Das hält einen ja auch irgendwie in so einer Form. Ich finde es eigentlich gut.
Es hält einen auf Trab, aber es hält mich auch manchmal ab von dem, was ich eigentlich an Ruhe bräuchte.
Ja, ich hoffe, dass wenn bei mir irgendwann so ein Bedürfnis nach Ruhe aufkommt, dass ich das dann auch spüre. Ja. Aber ich bin da noch nicht. Also ich habe unendlich viel Kraft. Ich habe auch viel mehr Kraft als mein Umfeld. Das macht mich auch immer wahnsinnig. Mein Mann sagt immer zu mir, bist du jetzt auch ein bisschen müde? Ich so, nee. Und dann merke ich schon, wie er so einknickt.
Das ist aber auch ein schweres Schicksal.
Ja.
Da bist du ja immer alleine noch wach.
Nee, nicht gar nicht so noch wach, aber ich habe einfach viel, ich laufe und so irgendwie ist echt, ich glaube, wenn ich dann mal sitze oder so, schlafe ich auch sofort ein. Also sobald ich mich hinsetze und zur Ruhe komme, falle ich ins Koma natürlich. Also wenn nicht irgendwie um mich rum Reize sind.
Also so dieses ganze moderne, achtsam, mindful, für Pausen sorgen, das ist...
Meine Achtsamkeit funktioniert in die völlig andere Richtung. Also ich muss immer darauf achten, dass möglichst viel los ist. Dann funktioniere ich am besten. Aber ich merke schon, dass das auch bei mir eine große Rolle spielt, dass ich Angst habe davor, irgendwann nicht mehr so leistungsfähig zu sein. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass ich dann... Ja, bin ich gespannt, wie das dann wird, wenn ich das zum ersten Mal merke.
Das ist so lustig, weil ich habe zwei Männer gebeten, mir Fragen an dich zu stellen. Weil du davon gesprochen hast, von diesem Gefühl, dass eigentlich immer was los sein muss. Ich spiele dir einmal Hubertus vor, ja?
Liebe Ildiko, liebe Freundin, ja, ich stifte gerne eine Frage. Meine Frage, die ich an Barbara stellen würde, wenn ich sie in einem Gespräch hätte, wäre wie folgt. Barbara, mal einen Abend alleine zu Hause zu sein. Keine Kinder, kein Mann und keine Freunde zu Gast. Gewinnt diese Vorstellung mit zunehmendem Älterwerden für dich an Reiz oder ist sie eher furchteinflößend?
Er stellt die Frage dann nochmal genauso. Machen Männer ja gerne nochmal, ne? Um's dann, aber ja.
Soll ich es beantworten?
Ja, bitte.
Also für mich ist es überhaupt nicht furchteinflößend. Im Gegenteil, es ist natürlich so, dass ich manchmal zum Beispiel, also wenn jetzt mein Mann nicht da ist oder die Kinder nicht da sind, was ja selten der Fall ist, oder dass ich mal alleine schon vorausfahre in unser Haus nach Österreich oder so, dann finde ich die Fahrt dahin ganz toll. Da bin ich 6 Stunden, 7 Stunden im Auto. Dann höre ich Opernarien und weine ganz laut und singe dann mit und so. Keine Ahnung, also alles Mögliche. Wirklich die schmalzigsten Sachen, auch wo ich mir so denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da singe ich ganz laut und dann denke ich mir, ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Und dann fahre ich ganz schnell auch. Und dann denke ich mir, ich kann alles schaffen und alles ist ganz toll. Und heute Abend bin ich ganz alleine und dann lasse ich so richtig die Sau raus und so. Und dann komme ich da an in dem Haus und dann ist schon sozusagen, dass ich nach 10 Minuten meinen Mann anrufe und sage, es ist so schön hier. Soll ich dir mal ein Foto schicken? Und dann sagt er, ja, es ist so schön. Und dann, ja, ich mache mir jetzt was zu essen. Ja, aber alleine. Also dann muss man gucken, ach, vielleicht esse ich auch nichts und so. Und dann schicke ich ihm nach einer halben Stunde noch ein Foto und nach einer Dreiviertelstunde denke ich mir, boah, also super, kriege ich auch rum, so einen Abend finde ich auch toll. Er macht mir keine Angst, einen Abend alleine, aber ich finde es sinnlos. Ich empfinde es einfach als sinnlos. Ich finde Zeit mit mir, es ist überhaupt nicht so, dass ich...
Du findest Zeit mit dir zu verbringen?
Nein, Zeit ohne andere Menschen zu verbringen. Und dabei ist es gar nicht so, dass ich... Also mein Motor oder meine Energieaufladung funktioniert über die Vorbereitung von, es kommt Besuch. Also für mich ist das Leben, besteht für mich darin, alles herzurichten für Besuch. Und ich finde, weil das so das Beste in einem rausholt. Man strengt sich an, man muss sich irgendwie zusammenreißen, man macht das Haus schön, man macht was Gutes zu essen, man nutzt auch all die Dinge, die man angeschafft hat, ja, die da rumstehen und so, dann holt man das schöne Besteck raus und dann die schönen Gläser und ach guck mal, hier ist ja auch der tolle Aschenbecher, hoffentlich raucht einer, inzwischen raucht ja keiner mehr, obwohl ich so viele tolle Aschenbecher gekauft habe. Und all das, und das ist für mich die Vorbereitung von Besuch. Deswegen ist für mich auch das Gastgeben ein ganz zentraler Punkt in meinem Leben und auch in meiner Selbstwahrnehmung. Also für mich ist das offene Haus, ich habe immer Leute zu Hause, die bei uns wohnen, auch immer junge Leute, die bei uns im Haus wohnen, weil ich das schön
Woher
finde.
Woher hast du die? Sprichst du auch notfalls welche auf der Straße?
Meine Mutter sagt manchmal, man kann ja froh sein, wenn du bei Partys noch nicht noch Leute von der Straße mit reinbittest, weil ich auch das toll finde, fremde Leute tatsächlich also kennenzulernen oder auch mal andere zu treffen. Aber es laufen uns immer wieder junge Leute zu, die die von Freunden, die Kinder sind oder Bekannte oder auch aus dem entfernteren Bekanntenkreis, die dann bei uns einziehen für eine Weile und da wohnen. Und gerade haben wir einen Musikstipendiaten bei uns wohnen, der eben auf der Hans Eisler irgendwie studiert. Und dann haben wir eine junge Schweizerin, die bei uns wohnt und so. Also das finde ich toll. Ich mag das Gefühl, da sind viele Menschen und ich muss mich kümmern. Wenn es dann jetzt darum geht, zum Beispiel, ich sage es ganz ehrlich, also wir hatten auch natürlich zwei ukrainische Familien aufgenommen, finde ich ganz toll das Thema Erstversorgung, machen, tun, zur Verfügung stellen, organisieren, Platz zur Verfügung stellen, Ding und so. Aber jetzt dann also Anträge ausfüllen und so, weißt du? Und ich rufe da jetzt mal an und so. Da muss ich ehrlich sagen, da war ich dann ganz froh, dass ich dafür nicht zuständig war. Da bin ich dann wiederum nicht so gut.
Ja. Das Gastgeben ist ja auch dein Beruf, ne?
Ich glaube schon. Also ich sehe mich in allem, was ich tue, eigentlich als Gastgeberin. Sowohl zu Hause als auch im Beruflichen. Ich glaube, das ist wirklich so der rote Faden.
Total. Und das ist, wenn du das so beschreibst, wie glücklich dich das macht, Gastgeberin zu sein, das erklärt natürlich auch deine penetrante gute Laune. Ne? Immer gut gelaunt. Da kann man ja gar nichts gegen machen, weil du einfach genau darin aufgehst, in dem, was du gerade tust, in dem, was du vorbereitest, das macht dir gute Laune. Oder musst du die anschalten?
Nee, das muss ich tatsächlich nicht. Das muss ich wirklich nicht. Allerdings glaube ich schon, dass ich mich auch psychologisch inzwischen in einer positiven Spirale befinde, aus der ich auch nicht mehr aussteigen
kann. Kommst du nicht mehr raus.
Also diese ganze Nummer, gute Laune und läuft doch alles super und immer positiv. Ich glaube, dass, selbst wenn es jetzt mal nicht mehr so wäre, da komme ich, glaube ich, nur noch schwer raus. Und deswegen auch zum
Moment,
Thema Leistungsfähigkeit.
Weil das Leute an dir...
Ja, ich glaube, weil das einfach so eine self-fulfilling prophecy zum einen ist und auch eine Wahnsinnserwartungshaltung von außen ist. Und ich werde gerne auch Erwartungen gerecht, glaube ich. Also, ich bin jetzt eigentlich nie so gewesen, dass ich sage, ich beweise jetzt mal, dass ich ganz anders bin, als alle denken. Also ich glaube schon, dass ich gut damit umgehen kann, Erwartungen auch irgendwie gerecht zu werden. Und also im besten Sinne auch Dienstleister irgendwie zu sein. Auch das stresst mich tatsächlich nicht. Und deswegen zu dem Thema, auch was wir vorhin schon mal hatten, dieses irgendwann nicht mehr leistungsfähig zu sein. Ich hoffe, dass ich mich sozusagen in so ein enges Korsett begeben habe und in so eine Struktur, dass ich auch in Punkten, wo ich vielleicht nicht mehr so leistungsfähig bin, wie ich es jetzt momentan bin, dass ich es aber dann trotzdem noch weitermache, weil ich glaube, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich auch im hohen Alter noch eine gewisse Leichtfüßigkeit mit vielen Aufgaben gleichzeitig irgendwie an den Tag legen würde. Ich möchte das gerne.
Das setzt aber voraus, dass du so bleibst, wie du bist.
Ja, und da darf echt nichts dazwischen kommen, ehrlich gesagt.
Ja.
Wirklich.
Aber da kommt ja schon automatisch das... Allein schon das Älterwerden dazwischen.
Weil ja.
Ich hab gemerkt, dass ich mich in den letzten... Ich bin ja... Du bist Ende 40.
Ich werde jetzt 49.
Ich bin jetzt gerade 55 geworden. Und ich würde sagen, dass in den letzten 3-4 Jahren ich mich wirklich fundamental verändert habe. Wenn ich Verstehen Sie Spaß moderiert hätte, was ich quasi gemacht habe, bloß in Büchern. Also ich hatte diese Leichtfüßigkeit in meinen Büchern und das Gutgelaunte und das sich sozusagen selbstironisch mit, ich will gar nicht sagen mit Oberflächlichem zu befassen, weil ich das nicht so empfinde, aber diese Leichtigkeit hatte ich und nach meinen Büchern ging es einem im besten Fall besser als vorher. Und jetzt habe ich mich aber verändert. Mhm. Ich könnte da, ich habe das vor 2 Büchern gemerkt, ich fing wieder so an wie immer. Ich komme die Showtreppe runter und will strahlend sagen, herzlich willkommen auch den Gästen in der Schweiz oder den Zuschauern. Und dachte, nee, das bin ich ja gar nicht mehr. Mhm. Und das war also ich war erstmal erschrocken, weil ich dachte, oh Gott, jetzt werde ich so eine miese, petrige
Alte. Ja, man hat seinen Werkzeugkasten dann nicht mehr, auf den man ja immer zurückgreifen kann und sein Vokabular auch. Und es schleichen sich so Dinge ein, und so Formulierungen, die man dann so sagt. Und dann erschrickt man selber, wenn man so denkt, ach lustig, jetzt gehöre ich offensichtlich zu einer Gruppe, die solche Sachen sagt irgendwie. Ja, ja. Die Referenzgruppe ändert sich.
Und gleichzeitig war ich dann aber, weil es so gut gelungen ist, also ich habe dann gesagt, ich kann jetzt auch nicht mehr so tun, als sei ich noch Mondscheintarif. Das war mein erstes Buch vor 20 Jahren, 25 Jahren. Und habe dann sozusagen diesen Gefühlen, diesen Zweifeln, den Ängsten, dem Älterwerden, dem nachdenklicher werden, strenger werden, Wechseljahre, all dieser Mist, habe ich einfach Raum gegeben und das kam total gut an. Weil ja weil meine Leserinnen das mir verzeihen, weil es denen auch so geht. Die Showtreppe ist natürlich nicht der Ort für so eine Verwandlung, ne?
Für Wechseljahre. Ich bin noch nicht sicher, wie ich mit dem Thema Wechseljahre umgehen werde.
Diese Veränderung,
nee, und auch mit der insgesamten Veränderung, weil ich natürlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, einerseits gehe ich ja immer so ein bisschen oder diene ich ja auch oft so als, hey, du bist so ein Vorbild für andere Frauen und du, weil du immer so sagst, wie es ist und so. Und genau bei diesem Thema, also dem, der Verabschiedung aus gewissen Bereichen des Lebens, der scheinbaren Verabschiedung, ja, da muss ich echt sagen, weiß ich jetzt nicht, ob ich mich weiterhin als Role Model so anbieten möchte. Oder ob ich nicht in der mir eigenen Art vielleicht auch sowas wie, ja, irgendwann ändert sich was oder Wechseljahre oder so, dass ich das dann vielleicht einfach auch eine Zeit lang wegleugnen werde. Ich weiß nicht, ob ich eine der Vorreiterinnen sein werde, so wie du es ja gemacht hast, du einfach gesagt hast, stopp mal Leute, bei mir hat sich was verändert, ich bin jetzt anders und ich will jetzt auch anders sein, weil ich es auch muss, ja. Und ich weiß nicht, ob ich so werde oder ob ich nicht vielleicht sage, nee, ist alles super.
Ja.
Ich blute regelmäßig wie ein Schwein. Das war ich beim Frauenarzt und dann sagte der so, guckt er so, blättert zu meiner Akte durch. Ja, ich sehe ja gerade ihr Geburtsdatum. Wie ist es denn mit der Regel? Und ich, ja, total regelmäßig, aber richtig, wie ein Schwein. So, und dann musste ich selber
Du lügst sogar deinen Arzt an. Würdest du?
Dann musste ich so lachen, weil ich mir dachte, oh Gott, ist es dem doch scheißegal. Irgendwie.
Ich lass mal den Hund rein.
Ja, lass mal den Hund rein. Ich dachte schon, es wäre dein... Ein Mann würde nie so an der Tür kratzen wie ein Hund. Ne?
Auf die Decke.
Ja, also das ist, da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich mit dem Thema umgehe, weil ich muss sagen, dass ich, je älter ich werde, doch merke, kann man ja auch ganz offen sagen, dass ich sehr an meiner sozusagen scheinbar jovialen Sexualität auch hänge. Und mich davon zu verabschieden...
Joviale Sexualität? Ja, oder halt, sag mal genau, was du damit meinst.
Ja, also dieses so... also zumindest sich selber vorzugaukeln, dass irgendwie, dass man so, dass man immer noch so eine gewisse Verfügbarkeit irgendwie ausstrahlt, ja?
Ja.
Also das fand ich schon immer ein gutes...
Wenn man kann sie ausstrahlen, das vielleicht interessiert es dann keinen mehr, ob
so,
man verfügbar
ganz genau. Ist, und das ja ganz schnell geht es ja von verfügbar zu Verzweiflung sozusagen, ja? Und die Ina Müller hat letztens mal mit mir darüber gesprochen, dass sie meinte, dass wenn sie manchmal jetzt so Sprüche auf der Bühne macht, eben dem Technikpersonal gegenüber, mit denen sie früher immer hemmungslos geflirtet hat und jeder hat auch verstanden, was gemeint war, ist es inzwischen so, dass man denkt, mit ihr stimmt irgendwie auch gesundheitlich was nicht oder so, weil sie sich an Leuten festhält oder so guckt oder ihr dann so die Kinnlade so und so und die Leute sind immer so, alles okay mit dir? Und da muss ich sagen, ich glaube, weil ich habe natürlich... mich schon immer sehr darüber definiert. Ich gebe es doch ganz offen zu, dass ich wusste, ich kann bestimmen, was passiert. Ja, also du bist ja als Frau sowieso, deswegen habe ich ja auch nie verstanden, warum Frauen immer sagen, sie sind Opfer, weil eigentlich sind ja wir diejenigen, die bestimmen, was geht, ob es geht und wie lang es geht. Ja, so. Also so habe ich mich immer gefühlt.
So hast du dich gefühlt. So. Ja, es gibt sicherlich viele, bei denen das nicht ist.
Nicht so ist, aber theoretisch habe ich immer das Gefühl gehabt, also die Frau sitzt ja eigentlich am längeren Hebel. Und jetzt irgendwie vielleicht doch sich mit dem Gedanken anfreunden zu müssen, man kann eben nicht mehr bestimmen, ob es geht, wann es geht und wie es geht. Irgendwie, weil einfach, sage ich mal, sich die, weil sich die Zielgruppe etwas ausdünnt.
Du sprichst aber jetzt vom Privaten oder auch beruflich?
Ich spreche wirklich von diesem Thema, Selbstwahrnehmung, dass ich einfach, egal in welchem Bereich ich mich bewege, habe ich natürlich früher eine bestimmte Klaviatur bedient und ich merke natürlich, dass es so mehr ins Theoretische abdriftet, ja, oder dass man so über die, weißt du, so Anekdoten von früher und so, und dass ich so merke, oh Gott, irgendwann bin ich dann so eine Frau, die dann darüber redet, dass es früher echt super lief, so, ja. Da bin ich mal gespannt, wie sich das alles so weiterentwickelt.
Ich hatte immer gedacht, dass du eher das immer mit so einer ironischen Überhöhung machst. Also wenn ich an Blondes Gift denke oder so, wo man ja, wenn man das so ganz platt 1:1 genommen hätte, hätte man ja gesagt, sag mal, irgendwie diese Blondine, die sich da im Aquarium räkelt, war es, glaube ich, das geht ja gar nicht. Du hast aber alles immer gerettet durch
Genau. Das kam dann noch Ironie dazu. Aber es war sozusagen, da war viel Wahres dran, aber gleichzeitig habe ich natürlich je nach Bedarf immer entweder überholt oder buschikos mich gezeigt, ja, oder übertrieben oder extrem nochmal einen draufgesetzt auf das, was die anderen schon Schlimmes gesagt haben und so. Also ich habe natürlich versucht, einfach nicht greifbar zu sein, aber immer irgendwie in der Zwischenebene natürlich zu erreichen. Das wird auch weiterhin natürlich gelingen. Ja, ja. Nur jetzt mit vielleicht etwas leicht sich ändernden sozusagen Grundton.
Hast du denn immer jeden Mann und jeden Job bekommen, den du haben wolltest bisher?
Lustigerweise, also ich wollte immer nur bestimmte Männer haben, und bestimmte Jobs habe ich mich ehrlich gesagt nicht beworben und auch, würde ich jetzt mal sagen, nach bestem Wissen und Gewissen nicht bemüht. Mhm. Also ich war niemals jemand, der darauf geachtet hat, wann wo welcher Sendeplatz frei wird und so. Ich habe mich außer bei meinem allerersten Job, wo ich als Assistentin in einer Gameshow dann letztendlich ausgewählt wurde, niemals zu einem, wie soll ich sagen, also ich glaube, ich war wirklich niemals bei einem Casting, außer in den ersten ein, zwei Jahren, wo man halt irgendwie erstmal überhaupt einfädeln musste in dieses ganze Geschäft, was mir übrigens extrem unangenehm war, weil meine Grundhaltung war eher, also zum Fernsehen kann man nicht wollen, sondern da wird man irgendwie hingebeten, so, ja. Aber dieses I wanna be a star and believe in your dreams und so, das ging mir total gegen den Strich. Ja. Ich wollte eigentlich so mit dem schwarzen Rolli da und ja, ich bin eigentlich Soziologiestudentin und so, also ich wollte eigentlich so ein bisschen so über die Schiene kommen und plötzlich war ich dann aber ja doch Assistentin mit bunten T-Shirts und lustigen Frisuren und so und hatte eigentlich irgendwie eine Rolle, die mir überhaupt nicht passte. Aber dass ich dann danach mich wirklich um einen Job bemühte, hätte, das kann ich jetzt wirklich nicht sagen.
Moment, wo ist denn die Soziologiestudentin im Rolli geblieben? Es war dann ja nicht kein großer Schritt mehr ins Aquarium.
Den Rolli habe ich noch.
Aber weil, also wenn du sagst, eigentlich wolltest du.
Naja, mein Selbstverständnis war natürlich ein anderes, weil ich wollte nie dem Klischee Blondine, große Brüste, eigentlich ganz süß entsprechen. Das hat sich in ganz vielen Punkten meines Lebens geäußert. Ich habe immer schon extrem Wert gelegt auf meine Unabhängigkeit. Also ich habe mich bis in Faustkämpfe verstrickt, um meinen Putenbrustsalat und die Apfelschorle, die ich damals dann konsumiert habe, wenn ich mit einem Typen irgendwie essen gegangen bin, selbst zu bezahlen, was völlig albern war jetzt rückblickend. Aber ich wollte nicht diese süße Maus sein, die sich dann einladen lässt. Ich habe ausschließlich Freunde gehabt, die, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt dem Schönheitsideal entsprochen haben. Ich habe mich extrem schwer getan mit einer bestimmten Art von Auto, mit einer bestimmten Art von Gruppierung. Ich war immer so, ich habe immer versucht, meine Positionierung oder so zu neutralisieren durch irgendwie so besonders schräge Vögel und Ansichten.
Um dich von deinem Äußeren quasi zu distanzieren.
Ja, weil ich mir dachte, wenn ich jetzt auch, ich habe auch keinen Alkohol getrunken, bis ich 30 war, ich habe nie geraucht, ich habe all das nicht gemacht, weil ich mir dachte, wenn ich mit meiner Art extrem offen, extrem laut, extrem Ding und dann auch noch so aussehen und große Brüste, dann auch noch betrunken auf dem Tisch stehe und so, dann wird es, glaube ich, schwierig. So. Und da habe ich mich eben in dem Bereich extrem versucht zu kontrollieren.
Hast du da quasi im Unfrieden mit dir gelebt?
Nee, weil ich habe eigentlich die Punkte, die mir wichtig waren, die habe ich irgendwie voll ausgelebt, aber ich dachte halt, ich kann jetzt nicht an allen Punkten irgendwie die Lautstärke voll hochdrehen.
Bist du denn jetzt da ich hänge noch so ein bisschen an dieser Soziologiestudentin mit dem Rolli. Wo ist die jetzt?
Ach, ich glaube, ich muss jetzt nicht mehr, weißt du noch, als man jung war, da hat man doch dann immer versucht, was zu sein, was man nicht ist. Und man dachte immer, man muss sich entscheiden. Also ich dachte immer,
ja, das stimmt.
Ich habe immer so nach der Trauer in mir gesucht, nach der Tiefe, nach der Nachdenklichkeit, der geheimnisvollen Barbara. So, ja? Und ich habe mal ein Lied geschrieben, das ist wirklich das einzige Lied, was ich wirklich je selber geschrieben habe. Und das hieß, hab davon geträumt, wie du zu sein, schwarzer Rolli, Zigarette rauchen und Bordeaux und so. Und das geht, das Lied heißt Isabelle Huppert, weil ich wollte immer die zartgliedrige Französin sein, die irgendwo hinten in der Ecke steht, eine Zigarette raucht, so ein bisschen auf die anderen runterguckt, nichts sagt, total geheimnisvoll ist, ja, und so. Und das, du stehst in der Ecke und trinkst Bordeaux. Ich gebe Autogramme im Bordbistro, so heißt die Zeile, die ich schreibe. Und da geht es eben darum, dass ich immer wie Dolly Parton bin, aber eigentlich wie Isabelle Huppert sein wollte. Und damals habe ich, als man so jung war, finde ich, hat man sich ja immer da gedacht, man muss sich für eine Seite entscheiden. Also du musst jetzt so sein. Total. Oder du musst so sein. Ja. Oder wenn du das bist, dann kannst du nicht auch das sein. Und ich finde eben, erwachsen werden bedeutet eigentlich, ich nehme mir jetzt Beste aus allen Welten. Und ich muss nicht mehr, weißt du? Ich kann irgendwie einen Rolli tragen und trotzdem einen derben Spruch machen und ich kann in dem totalen Mega-Dekolleté, solange es noch geht, mache ich es noch, irgendwie rumstehen und kann aber trotzdem ultra-feministisch alle Jungs abfahren lassen irgendwie. Und das, finde ich, ist eigentlich was, das kann man aber halt erst mit 40 und noch nicht mit 18.
Das stimmt. Ich wollte auch immer geheimnisvoll sein.
Ich weiß. Aber weißt du, man muss dann auch irgendwann verstehen, I'm not.
Ich wollte auch immer so ganz schwierige Bücher. Ich habe früher auch immer, habe ich auch so Bücher gelesen, die man eigentlich ja nicht verstanden hat.
Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins.
Ja, sowas.
Es musste ganz schwarz sein und da musste man sich so Prag, existenzialistisch Ding, Schmerz, tiefes Gefühl, Hass, Neid, Ding und so. Und dann, ich habe aber irgendwann gemerkt, dass ich habe nichts von diesen Dingen in mir. Ich habe einfach nichts davon. Außer den schwarzen Rolli. Ich habe sonst nichts. Und weißt du, ich habe dann irgendwann gemerkt, ich glaube, mit der existenzialistischen Nummer, weißt du, da wäre ich auch nicht so weit gekommen. Und ich bin jetzt auch froh, dass ich mich irgendwie für die andere Seite entschieden habe. Und ich habe halt, und das war wirklich mein großes Glück, ich sag mal, das Minimum an schwarzem Rolli habe ich in mein Leben ja reingeholt über eine gewisse Schlagfertigkeit, über eine gewisse natürlich grundhumanistische Bildung, über die NDR Talkshow. Es gab ja, so alle paar Jahre, gab es mal so ein Hallo, hier ist der schwarze, hier kommt der schwarze Rolli ins Spiel, sage ich jetzt mal. Ja. Hier und so. Und jetzt inzwischen brauche ich das nicht mehr, weil ich muss jetzt niemand mehr davon überzeugen, dass ich auch weiß, dass ich aus der Walküre zitieren kann, bringt einen übrigens keinen Meter weiter, aber ich das muss ich jetzt heute nicht mehr beweisen, aber es gab natürlich eine Zeit,
aber auch dir
da musste man überraschen.
Nee, überhaupt nicht. Weil ich lese ja am liebsten sehr, eigentlich Krimis, in denen fast keiner stirbt, wo Landhäuser drauf sind. Ich würde am liebsten nur Agatha Christie lesen. Das ist ja mein Schönstes. Und manchmal merke ich aber, dass ich, weil ein Stock drüber, im Arbeitszimmer meines Mannes werden ja ganz andere Wälzer dann gewälzt und konsumiert und verintellektualisiert. Und dann nehme ich mir das manchmal so ein bisschen übel, dass ich so seicht bin.
Ich auch. Das geht mir ähnlich. Also ich habe einen unfassbar gebildeten, belesenen und also umfassend gebildeten Mann geheiratet. Ja. Und der ist mein Morning Briefing. Also ich komme wirklich runter und dann sage ich, aber jetzt erklär du mir doch mal, wie das mit der Gaspreisbremse funktioniert. Und wenn der mir das erklärt, verstehe ich das auch besser, wie wenn ich das auf Inforadio höre. Und der weiß einfach alles und das Tolle ist, ich glaube manchmal, wenn er es auch nicht genau weiß, aber dann ist das, lässt er sich davon auch nicht jetzt irgendwie.
So. Und da
bin ich dann auch manchmal ein bisschen so, dass ich merke, ich bin immer der Boulevardteil. Also wenn wir alle zusammen in der Familie eine Zeitung ergeben, dann bin ich immer das Vermischte und der Boulevardteil, der dann, also es wird dann ganz ernst über, sage ich jetzt mal, Scholz und Baerbock gesprochen und ganz substanziell. Und ich erzähle dann, als Einzige, die den Scholz ja kennt, weil ich ja den ein paar Mal interviewt habe, dass der eine Rudermaschine von Manufaktum in seinem Schlafzimmer hinter der Schlafzimmertür hochkant lehnen hat. Ja? Ich komme dann immer so ein bisschen
das
mit den Fun
Facts. Das finde ich auch eine wirklich interessante Info.
Und dann denke ich mir manchmal, ich hätte mich aber vielleicht doch ein bisschen mehr jetzt irgendwie mit Davos beschäftigen sollen oder so. Und habe es dann aus Versehen eben auch nicht gemacht. Aber weißt du, irgendwie, und da muss man auch vergebungsvoll mit sich selber sein. Ich lese sehr viel, ich bin, glaube ich, gut informiert, aber ich kann in bestimmte Themen nicht so richtig einsteigen und das habe ich auch nie versucht und das habe ich auch Gott sei Dank nie versucht, weil wir wissen, wie es läuft, wenn eine ganz klar der Unterhaltung zugeordnete Person zu Anne Will geht, um mal die Seite des Volks irgendwie zu verkörpern. Mhm. Das geht immer in die Hose. Und deswegen halte ich mich natürlich auch aus dieser Art von Sendungen fern, weil ich bin Unterhaltung und ich bin mit Unterhaltung auch irgendwie verbunden und konnotiert und was anderes möchte ich auch nach außen hin auf keinen Fall darstellen.
Du hältst dich ja noch von allen anderen auch fern. Du hast das auch gesagt, dass du niemanden, du willst eigentlich auch kein Vorbild sein. Du willst auch niemandem sagen, wie er leben soll, ob er Fleisch essen soll oder nicht. Weil du könntest natürlich wunderbar, das ist was, was bei mir jetzt so entstanden ist. Ich bin so spät berufene Feministin in Kinderschuhen, also wirklich mit meiner Prägung kann ich nie ernstzunehmende Emanze werden. Ich habe Batman geliebt und Abba der Zigeuner und so. Also ich bin ganz anders geprägt. Mhm. Aber das machst du aber auch nicht, ne? Dass du so ein Thema dir auswählst, wie alternde Frauen tun das ja ganz gerne, dann wenn die Kinder größer werden, sprechen wir gleich auch noch drüber, ein hartes Thema für mich, dass man sagt, so jetzt brauche ich eine andere Mission.
Also ich habe, glaube ich, erkannt für mich, und ich kann es immer nur für mich sagen, weil es kann jeder machen, wie er will. Ich glaube, ein großer Teil meines Erfolgs und der relativ durchwegs positiven Resonanz auf meine Arbeit und meine Person führe ich darauf zurück, dass ich nicht bei jeder politischen Hashtag Women Support Women, Hashtag Women for Iran, Hashtag hier irgendwie, mich zu Wort melde und sage, mach doch mal so oder mach doch mal das. Wenn heute eine große Veranstaltung gegen rechts oder für die Frauen vom Iran, die sagen, willst du das moderieren und ich habe Zeit, dann mache ich das natürlich. Aber ich finde halt, das, was wir momentan unter politischem Engagement verstehen, ist, dass irgendeine drittklassige Schauspielerin sich dreimal die Woche in unterschiedlichen Sprachen und schwarz-weiß abgefilmt bei Instagram über die iranische Revolution äußert und Mut zuspricht. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich der Meinung inzwischen, dass das der Sache mehr schadet, als dass es ihr nutzt, weil es trivialisiert einfach alles. Und ich glaube, dass jemand wie ich, der ja nun wirklich für Unterhaltung zuständig ist, und das kann ich und das beherrsche ich und alles, ich weiß nicht, ob es wirklich den Frauen im Iran nutzt, wenn ich mir eine Haarsträhne abschneide. Weißt du? Und vor allem nicht, wenn ich es auf Instagram mache. Ich habe Kolleginnen gesehen, die haben sich ungelogen, ich glaube sogar von ihren Extensions, so viel, ich zeig's dir nachher, so viel abgeschnitten und haben das dann so in die Kamera gehalten, so, ja. Und da denke ich mir, da möchte ich im Boden versinken und so geht es mir mit vielen Dingen. Ich muss mir die ganze Zeit von irgendwelchen Schlagersternchen, Popsängerinnen oder angehenden Moderatorinnen erzählen lassen, dass Endometriose enttabuisiert werden muss, dass die Quote eingeführt werden muss, dass die Tamponsteuer endlich auf 7% geht, weil es so ungerecht ist, dass Tampons mit 19% besteuert werden. Diese ganzen Sachen, jetzt mal ganz ehrlich, who cares? Ich meine, es ist okay, dass man sich für eine, ich bin auch engagiert in gewissen karitativen Bereichen und versuche da aber immer einerseits meine Stimme zu geben, andererseits trete ich da auch ganz leise, weil ich mir so denke, guck, was mache ich eigentlich? Mhm. Ja, ich meine, ich bin jetzt nicht jemand, der 5 Tage die Woche seine freie Zeit für karitative Projekte irgendwie raushaut. Aber wer bin denn ich, den Leuten zu sagen, dass sie nur noch Zug fahren sollen oder kein Fleisch mehr essen sollen? Ich versuche natürlich, so wenig Fleisch wie möglich zu essen. Ich versuche natürlich, zu Hause das Licht auszumachen. Und es gibt jetzt nur noch eine Lampe, die angeht und nicht mehr so 10, so wie nur vor einem halben Jahr. Ja? Weil ich natürlich auch gesagt habe, das geht jetzt alles nicht mehr. Die Zitronenbäume erfrieren draußen im Gewächshaus, das bis vorletztes Jahr leicht beheizt war im Winter. Mache ich nicht mehr, natürlich. Aber muss ich dazu einen Instagram-Post machen? Muss ich meine ukrainische Familie irgendwo bei Social Media breittreten? Weil letztendlich sind die Motive ja sehr durchschaubar. Es geht immer nur darum, sich selber in irgendeiner Form zu positionieren. Übrigens mit Dingen, an denen man sich dann auch messen lassen muss. Und ich fahre sehr viel Auto. Und ich ab und zu mache ich mir mal ein geiles Fleischpflanzel mit gutem Fleisch. Aber ab und zu mache ich es mal. Mhm. Und ich finde, ich möchte nur Dinge nach außen hin vertreten, die ich auch zu 1000% wirklich selber leben kann. Und als es damals hieß Stay at Home, weiß ich noch, meine Managerin, sag ich so, Claudi, soll ich auch sonst Hashtag Stay at Home? Dann meinte die, auf gar keinen Fall, du bist doch die Erste, die wieder mit der verrutschten Maske irgendwo im Baumarkt rumhängt. Und weißt du so, und genau so war es natürlich. Ich hatte null Bock auf Stay at Home und ich hatte null Bock auf Maske und ich war immer diejenige, die so leicht unter der Nase und ich weiß nicht was. Und deswegen denke ich mir, ist es gut, sich in manchen Punkten eben auch nicht immer als allererste aus dem Fenster zu lehnen.
Und hast du trotzdem manchmal ein schlechtes Gewissen, dass du deine Prominenz nicht nutzt für eine Mission? Weil du dich jetzt so echauffiert hast und du sprichst mir aus der Seele, aber gleichzeitig gibt es in meiner Seele schon eine Ecke, die sagt, ey, wenn man so viele Leute erreicht, dann sollte man damit vielleicht
aber ich frage mich, ob ich jetzt, also ich habe keine Ahnung, 700 irgendwas, 1000 Follower bei Instagram, ich frage mich, ob es wirklich irgendwas nutzt, wenn ich sage, esst weniger Fleisch oder keine Ahnung. Ich nutze, also meine jetzt wirklich im Ernst, ich würde jetzt mal sagen, dass ich extrem viel mich kümmere in meinem Umfeld. Also es ist wirklich, bei mir ist sozusagen, wenn jemand Hilfe braucht, egal ob das Leute sind, die ich kenne oder nicht kenne, ich lebe wirklich so, dass ich öffne Haus und Hof für alles. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt sich die Hilfe holen, die er braucht. Ja. Ich bin sofort da, wenn jemand stirbt oder wenn irgendwie jemand Hilfe braucht oder Geld braucht oder Unterschlupf braucht oder wie auch immer. Das ist sowas, was
deine
ich
Adresse
gerne...
Deine Adresse tun wir in die Shownotes.
Sehr gerne. Och, das würde mir so viel Spaß machen. Also das mache ich. Aber ich engagiere mich ja. Und ich bin auch... Ich poste dann davon auch mal was. Weil das ist ja letztendlich das Einzige, was momentan noch zählt. Ja, warum machst du bei Instagram nicht mehr das und das? Ja, es geht ja nur noch um Instagram irgendwie. Für mich ist halt Instagram, sage ich mal, macht halt irgendwie 0,8% meiner Gedankenwelt irgendwie aus, ja, und deswegen bin ich da vielleicht manchmal nicht so politisch, wie sich's manche wünschen würden. Ich glaube aber, aus der alten Welt kommend, dass Instagram halt für mich eine Möglichkeit ist, irgendwie zu erzählen, hey, morgen kommt irgendwie eine Show von mir, guck doch da mal rein, aber mehr ist es eben für mich auch nicht. Für mich ist Instagram nicht der Kanal, wo ich posten würde, dass ein enger Verwandter verstorben ist oder dass ich ein Kind gekriegt habe oder dass ich heute auch mal weine. So, ja. Das ist, das empfinde ich als unseriös. Für mich ist Instagram ein unseriöses Medium. Also was ich mir zunutze mache, wenn ich es für meine Zwecke irgendwie nutze, aber letztendlich, wenn mir heute einer sagt, sorry, dein Account ist gesperrt, ja, super.
Das machst du ja wirklich konsequent. Nun gibt es aus deinem Leben auch immer viel zu berichten. Also du machst dann diese Show und nächste Woche verstehen sie Spaß. Also es geht, und dann drehst du lustige Filme. Also du kriegst so einen Kanal ja voll ohne... Hundebilder, Plätzchen backen, darauf muss ich mich dann manchmal, das kommt auch übrigens immer viel besser an als meine beruflichen Posts.
Na klar.
Oder ich ungeschminkt.
Ja, das ist eine riesen Fallhöhe. Also dieses ungeschminkt immer, Mute kommt dann immer unten in den Kommentaren, dann denke ich mir, lustig, ich finde mich gar nicht so mutig, weil man selber hat ja zu seinem ungeschminkten Gesicht, sage ich jetzt mal, ein sehr gutes Verhältnis. Aber für andere ist es schon ein riesen Schritt. Also Wahnsinn, was du dich traust.
Das ist eigentlich eine Frechheit.
Ja, finde ich auch. Das finde ich auch. Aber es ist auch gut. Ich habe auch früh einfach mit diesem ungeschminkt und auch unvorteilhaft gespielt, weil ich gar nicht so eine Fallhöhe kreieren wollte, aus der man dann, weißt du, so dieses, also ich meine, wir wissen ja, als man das erste Mal Madonna ungeschminkt gesehen hat und so, die hat halt jahrelang versucht, dass solche Fotos nicht erscheinen. Mhm. Und ich habe mir irgendwie gedacht, also ich, bevor ich jetzt dann beim Einkaufen irgendwie abgelichtet werde, unvorteilhaft, dann mache ich es doch lieber selber.
Ja. Ist keiner mehr erschrocken. Mhm. Hast du einen großen Unterschied zwischen deinem Backstage-Ich und deinem Onstage-Ich?
Backstage und Onstage, nein, ich glaube eigentlich nicht.
Also außer Make-up ist kein großer...
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube natürlich schon, dass ich in einer Show-Situation, das kann jetzt auch in einer Gesprächsrunde oder an einem Abendessen oder so, dass ich da etwas, sage ich mal, pointierter vielleicht versuche zu sein, als ich das jetzt im normalen Leben bin. Also ich bin jetzt nicht die Kasperlmutter oder so. Also weil dann immer viele so sagen, ah, deine Kinder haben es lustig, ihr lacht ja bestimmt den ganzen Tag und so. Das ist definitiv nicht der Fall. Nee, ist auch nicht. Und lustigerweise habe ich zu Hause auch gar nicht den größten Redeanteil. Ich würde sagen, dass mein Mann mehr spricht zu Hause als ich.
Der weiß ja auch so viel mehr.
Der weiß, muss ja alles erklärt werden. Und dazu erschweren kommt hinzu, er ist ein Mann. Also das heißt, er erzählt ohnehin, sage ich mal, gerne von seinem Lebensumfeld, sage ich mal, und dem, was er so erlebt hat. Und bei mir ist ja letztendlich, und das ist interessant, weil ich würde jetzt mal sagen, also von fast allen Menschen, die ich so aus meinem jetzt direkten privaten Umfeld kenne, habe ich eigentlich die ganzen Geschichten zu erzählen. Aber lustigerweise kommt es eigentlich selten dazu. Und ich führe das darauf zurück, dass ich auch mit meiner Arbeit sehr schnörkellos natürlich umgehe. Ja? Also es ist so dieses, ich gehe da jetzt hin, ich mache das, ich komme zurück. Aber klar hat man mich mit Sicherheit auch zu Beginn irgendwie so mal immer gefragt, ja, wie war es denn und erzähl doch mal heute und so. Aber es gab nie mehr zu berichten, außer, ja, war wahnsinnig lustig und hier ist der Koffer mit dem Geld. Also, aber mehr letztendlich ist irgendwie... Ich kann es dann auch immer genauer gar nicht mehr sagen. Ja, was war denn, wer war denn heute da und so. Ich habe es am meisten schon vergessen. und so. Und dann bin ich gar nicht so, auch gar nicht mehr so erpicht darauf, das zu erzählen. Das ist dann für mich ist es dann so abgehakt, so dann, what's next? Und ich bin da jetzt nicht so scharf drauf, vom Job zurückzukommen und stundenlang zu erzählen, wie es war und was ich da alles erlebt habe. Und das, manchmal habe ich das, denke ich mir jetzt, hätte ich vielleicht mal ein bisschen... Weißt du, Männer sind ja so, Männer sagen ja, erzählen mir ja auch alle meine Freundinnen, der normale Mann geht ja morgens dann, jetzt mal bitte kurz Ruhe, ich habe hier gleich einen Anruf und gleich habe ich eine Telefonkonferenz, da muss ich mich jetzt sehr konzentrieren und heute Nachmittag fahre ich einmal in die Stadt, da treffe ich einen Investor. Ja, so, was natürlich auch insgesamt dazu führt, dass das gesamte Umfeld denkt, der Mann macht, dreht das Riesenrad und die Frau ist halt auch irgendwie, macht das Haus schön, sage ich jetzt mal. Unsere Kinder denken das auch, dass ich das Haus schön mache. Mama, das ist eben so. Du machst das Haus schön.
Machst du ja auch wahrscheinlich.
Das mache ich auch noch zusätzlich. Ja. Aber es ist, glaube ich, das auch, wie man natürlich so eine Sache einfädelt und auch einführt. Und da habe ich natürlich, sage ich mal, von Anfang an wahrscheinlich alle Fehler gemacht, die man machen kann, nämlich mich selbst überhaupt nicht wichtig genommen. Und das sehe ich bei ganz, ganz vielen Frauen in meinem Umfeld, die im Prinzip alles machen und oder viel machen, weil sie es können. Viele können damit gut umgehen, so wie ich, weil sie die sagen dann, ich mache das und es motiviert mich, weil ich es kann. Und dann gibt es wieder andere, die sagen, mich nervt es tierisch, weil ich mache alles und ich kann es auch, aber ich würde mich freuen, wenn man von der anderen Seite auch irgendwie das käme.
Ja, da, ich muss gleich noch was sich wichtig nehmen sagen, aber meine Kinder nehmen mich nur ernst, wenn sie mich im Fernsehen sehen, was ja nicht so oft der Fall ist. Das flößt ihnen Respekt ein.
Wirklich?
Alles andere, ob ich jetzt, also wenn ich am Computer sitze, gut, ich bin auch sehr oft natürlich, gucke ich auch mal bei den neuen Modetrends oder Wohntrends vorbei, man ist ja fließend. Aber das finden sie gut. Oder auf der Bühne, sie waren dann irgendwie mal, wenn ich eine Bühnenshow habe, gehen sie aber meistens auch in der Pause, also es hält dann auch nicht die ganze Show. Aber du hast recht, mein Beruf flößt meinen Kindern auch nicht so viel Respekt ein. Ich glaube, was uns wirklich unterscheidet und warum du der deutlich, ich würde sagen, glücklichere Mensch bist als ich, ist dieses, dass du dich nicht so ernst und nicht so wichtig nimmst. Ich habe neulich darüber nachgedacht, dass viele meiner Probleme, ohne dass ich jetzt ich will jetzt irgendwie mein Leben nicht in den Schatten stellen, aber trotzdem, die Probleme, die ich habe, liegen fast alle daran, dass ich mich zu wichtig nehme. Mhm. Dass ich denke, das sieht jetzt jeder, das interessiert jeden, wie es mir geht. Oder das ist irgendwie wichtig, wie es mir geht. Und ich habe den Eindruck, dass du da eine so wunderbare Gelassenheit hast. Und da wollte ich dich fragen, das hätte ich auch gern. Wie geht das? Ist es zu spät oder lag es in deiner Wiege? Diese Angstfreiheit beneide ich so.
Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass das eine Veranlagung ist. Und deswegen glaube ich ja auch immer, dass das Lesen von praktischen Ratgebern und so gar nicht so wahnsinnig viel bringt, sondern ich glaube, im Grunde ist das etwas, was dir die Gene und dann auch ein Stück weit so die Eltern irgendwie mitgeben. Und ich habe eine Art der wirklich unerschütterlichen Teflonbeschichtung. Also auch bei, sag ich jetzt mal, Problemen oder, ja, wie soll ich sagen, schlechten Situationen, drehe ich mich so lange um die Sache rum, bis ich irgendeine Perspektive gefunden habe, aus der sie dann irgendwie wieder gut aussieht. Was auch dazu führt, dass ich für manche Probleme nicht angerufen werde von meinen Freundinnen, weil wenn heute, sage ich jetzt mal, sich ein Mann von einer Frau getrennt hat und die darunter sehr gelitten hat, habe ich die ganze Zeit nur gesagt, ist doch geil, jetzt kannst du doch mal ganz von vorne anfangen. Du warst doch jetzt 17 Jahre mit dem zusammen, das war doch sowieso total langweilig. Du hast jetzt nochmal alle Chancen. Geh doch mal raus, guck doch mal, was da draußen los ist. Du kannst jetzt mit jedem Typen schlafen, das ist doch fantastisch. Und die sitzen dann immer vor mir, ja, aber ich fand es eigentlich noch ganz schön und so. Weil ich mir immer denke, ja, okay, gut, also dann ist es jetzt halt nicht, da müssen wir jetzt irgendwie halt so. Und ich glaube, so würde ich so, also so würde ich in jeder Situation versuchen, immer mich so weiter zu pushen, zu denken, okay, gut, aber irgendwas Gutes muss es ja haben.
Dann warst du aber auch noch nicht mit Situationen konfrontiert.
Nein, tatsächlich nicht.
Wo es wirklich nichts Gutes dran gab.
Nein, noch nicht. Ja, wirklich noch nicht.
Also Gott sei Dank.
Nee, noch nicht vor Hochzeugen. Nee, und das kann ich auch wirklich so beantworten. Ich habe, würde ich jetzt mal sagen, bisher noch nichts erlebt, was mich wirklich so in den Grundfesten erschüttert hat, dass ich sage, boah, jetzt weiß ich nicht.
Und auch noch nicht miterleben müssen. Also das gut, also ich, wenn ich verlassen werde, würde ich dich schon mal wahrscheinlich nicht anrufen. Es sei denn, ich möchte aufgeheitert werden.
Ja, und Leute, auch die krank sind, rufen mich auch nicht an, weil ich natürlich immer sage, also es gibt dann so Freundinnen, die sagen dann, das ist Mittwochmorgen und die sagen dann zu mir, ach, und jetzt habe ich Grippe, aber am Samstag wollte ich doch nach London fliegen. Und dann gibt es die eine Freundin, die sagt, du fliegst nicht nach London, du kurierst dich jetzt erstmal aus. Und dann gibt es mich, bis Samstag bist du locker wieder gesund. Du hast ja nur Schnupfen. So, ich war letztens in der Apotheke, da war so ein Mann, der sagte dann zu dieser Verkäuferin, hier kratzt es und beim Schnupfen tut's weh. Und dann hat die so ganz empathisch gesagt, ja, mir tut's mehr oben oder mehr unten und so. Und ich dachte mir, ey, wenn ich Apothekerin wäre, ich würde zu dem sagen, stell dich doch nicht so an.
Das wäre wohl wieder weg in 3 Tagen. Beruf, den du vielleicht mein Mann sagt wirklich immer, besser nicht ergriffen
hast. Es ist toll, mit dir verheiratet zu sein, solange man nicht krank ist. Das ist wirklich schrecklich.
Oh, pass auf, da kommt der nächste Mann ins Spiel, der nämlich eine Frage zu deiner Berufswahl hat. Mal sehen, ob du ihn erkennst.
Hallo, liebe Ildiko, wunderbare Ildiko, wunderschöne Ildiko. Hier kommt die Sprachnachricht oder die Frage an Barbara Schöneberger.
Oh, Jörg Thaddeus.
Wenn sie nicht die tollste Moderatorin im deutschen Fernsehen geworden wäre oder überhaupt die beste Entertainerin im deutschsprachigen Raum, sondern stattdessen Solo-Cellistin an der Deutschen Oper in Berlin, was würde ihr dann fehlen, woran würde es ihr dann im Vergleich mangeln? Ich wünsche euch beiden ganz viel Spaß und gebt ihr bitte einen sehr, sehr feministischen Klaps auf ihren zuckersüßen Popo. Tschüss.
Oh, ich liebe es.
Das ist doch das Allerletzte, oder?
Fantastisch, fantastisch.
So politisch inkorrekt.
Ach, ich liebe es. Also was würde mir fehlen, wenn ich Solo-Cellistin an der Deutschen Oper wäre? Ja, ich würde vermutlich im deutlich kleineren Haus wohnen. Aber das wäre vielleicht sogar das Einzige, was mir fehlen würde, weil... Es ist jetzt immer leicht gesagt. Also ich muss sagen, ich liebe Geld verdienen. Ich liebe auch das, was ich besitze. Das gibt mir eine unglaubliche Ruhe. Also ich merke, dass ich große Zeit des Tages damit verbringe, mich darüber zu freuen, wie viel mir gehört. Und ich finde das jetzt manchmal auch so ein bisschen
Less
schade.
Less is more ist auch so gar nicht mal.
Überhaupt nicht. Also im Postmaterialismus bin ich noch nicht zu Hause. Ja, ich bin immer noch der Meinung, wenn ich diese Lampe noch kaufe, wird mein Leben noch ein bisschen schöner.
Und das ist auch so.
Ja, absolut.
Das ist auch so. Wenn du dich mal umdrehen möchtest, dieses Schränkchen habe ich vor 2 Tagen gekauft und das macht mich so glücklich.
So glücklich. Ja. Und ich meine es im Ernst, ich bin auch so, dass ich mir, aber jetzt mal ehrlich, wenn ich ein Mann wäre, mit dem, was ich verdiene, hätte ich ein Boot und ich würde Privatjets nutzen und so, das habe ich alles nicht. Ja. Und deswegen kaufe ich halt Lampen und Kerzenleuchter und richte Häuser ein und irgendwie so. Und das würde ich natürlich schade finden, weil als Cellistin in der Deutschen Oper würde ich da natürlich deutlichere Grenzen irgendwie haben. Aber ich glaube, mein Wohlgefühl würde es vermutlich jetzt nicht beeinflussen, weil ich hätte auch als Cellistin vielleicht sogar noch ein Stückchen, das ist ja ein unglaublich sexier Job, da hätte ich natürlich auch mir genau den gleichen Mann ausgesucht und hätte die gleichen Kinder und würde alles genauso leben, halt nur in kleineren Räumen.
Das glaube ich auch. Also trotzdem bin ich froh, dass du nicht Apothekerin geworden bist.
Ich wäre nicht gut in einem pflegenden Beruf.
Du könntest vielleicht Beerdigungsunternehmerin sein oder so.
Wenn eine Grabrede gefragt wird, die wirklich so am Ende nochmal hochreißt, weißt du? Also, wo man so sagt, ruhig auch mal die Sachen erwähnen, die wehtun nochmal. So, da wäre das. Aber nee, also letztendlich bin ich wahrscheinlich ganz gut da aufgehoben, wo ich bin. Ich bin unempfindlich mit anderen, aber ich bin auch unempfindlich mit mir, weil ich auch glaube, dass. Also ich nehme mir sehr viel meine meine Schwiegermutter zum Vorbild. Und meine Schwiegermutter ist über 80 und die kommt morgens runter und ich bin mir sicher, der tut morgens alles weh. Ja. Weil mit über 80, wenn du in einem fremden Bett schläfst oder irgendwie so, tun dir einfach die Knochen weh, bin ich mir sicher. Die kam noch niemals morgens runter zum Frühstück und hat gesagt, ich habe nicht gut geschlafen oder mir tut was weh oder ich fühle mich heute müde. Sondern es wird einfach, der Motor läuft weiter und ich weiß, ich brauche Struktur und ich muss mich selber in diese Struktur auch reinpressen, damit ich aufrecht bleibe, weil wenn man mir keine Aufgabe gibt, ich bin wie so ein Hund, den man die ganze Zeit, sag ich mal, ich brauche ein Agility Training, ja. Ich brauche Aufgaben und wenn ich die habe, dann geht es mir gut. Und wenn ich die nicht habe, ich weiß noch, als Corona losging, boah, da hatte ich Kreuzweh, ja. Unterer Rücken, dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Da habe ich mich gefragt, vielleicht habe ich das ja schon ganz lange und ist mir nie so richtig aufgefallen. Aber in der Zeit habe ich dann gemerkt. Weil du
so beschäftigt warst.
Ja, irgendwie so, weil man einfach den Kopf nicht so frei hat, um sich da, um dem so Raum zu geben. Und natürlich, alle sagen immer, hör auf deine innere Stimme und du musst den Zugang zu dir selbst und du musst achtsam sein. Aber ich glaube, das ist eine Seite der Wahrheit. Aber die andere Seite der Wahrheit ist auch einfach, versuch mal die First World Problems einfach außen vor zu lassen. Und das sind ja First World Problems. Ich muss das und ich muss mich spüren und ich weiß nicht was. Ich spüre mich total am besten in Gesellschaft von anderen und ich möchte eben auch mich in einer, sage ich mal, relativ hohen Betriebsamkeit halten, um nicht ins Trudeln zu kommen. Ich glaube wirklich, wenn ich stehen bleibe, falle ich um. Also ich habe gar nicht die, ich brauche so ein Korsett. Und das habe ich, glaube ich, erkannt und deswegen schaffe ich mir das auch. Ich habe auch einen total verschulten Terminkalender. Ich habe einfach eine Managerin, die sagt mir, pass auf, morgen um 11 machst du das, dann gehst du da hin, dann rufst du da an und so.
Ja.
Und wenn ich mir meinen Tagesablauf selber gestalten müsste, ich wäre verloren, arbeitslos, antriebslos. Ich würde nichts auf die Reihe kriegen. Ich könnte nie so wie du mich hinsetzen und am Computer arbeiten. Das könnte ich nicht.
Das finde ich auch selber schwer. Das heißt, deine Managerin hat nicht die Anweisung, hier brauche ich Zeit für mich, da musst du mir jetzt mal ein paar Stunden Ruhe geben oder gut, Urlaub oder sowas, Ferien sind wahrscheinlich drin.
Ich mache 3 Monate Ferien im Jahr.
Mhm.
Also alle kompletten Schulferien. Ja. Also ich bin in allen kompletten Schulferien nicht verfügbar.
Okay, ja.
Plus an allen Wochenenden, es sei denn, es gibt extrem viel Geld, was leider manchmal der Fall ist.
Dann
bin ich am Wochenende doch auch irgendwie unterwegs. Und ansonsten packen wir so viel in die Tage wie geht, weil, wie meine Managerin sagt, wenn du schon mal geschminkt bist, was ja inzwischen der größte Teil der Arbeit ist, dann können wir ja so viel wie möglich irgendwie machen. Ja. Also das heißt, dann gibt es noch die 3 Aufsager für den und das und noch das Interview und da noch anrufen und das Foto und dann noch das und das und das und dann halt möglichst viel in einen Tag, damit man dann eben an anderer Stelle irgendwie frei hat. Ich muss allerdings gestehen, dass jetzt mein Arbeitspensum doch so zugenommen hat. Ich mache ja jetzt noch einen Hamburger Radiosender. Es gibt Barbaradio hier auf DAB Plus. Ja. Das heißt, du kannst mich jetzt hier, wenn du ein DAB Plus fähiges Radio hast, den ganzen Tag im Hamburger Radionetz hören, plus Barbaradio National, plus Podcast, plus all diese Sachen, das nimmt jetzt dann schon relativ viel Zeit in Anspruch. Und diese lustigen freien Tage, die ich früher mal hatte, das gibt es jetzt eigentlich fast nicht mehr.
Das ist ja selbstgewähltes Schicksal. Möchtest du, dass das... Gefällt dir das nicht so richtig gut? Oder
nee, das gefällt mir nicht so richtig gut, muss ich sagen. Also auf der anderen Seite, und auch da... Lustig wird immer eine unterschiedliche Messlatte angelegt. Ich glaube nicht, dass irgendein Rechtsanwalt, ein Arzt oder eine Krankenschwester bemitleidet wird dafür, dass sie von montags bis freitags jeden Tag arbeiten muss. Aber ich denke mir jetzt manchmal so, oh, es wäre schon schön, mal den Dienstag frei zu haben oder mal den Donnerstag und so. Aber deswegen ist es halt auch so, also 5 Tage die Woche arbeiten ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Das teilen wir mit vielen anderen Deutschen, dieses Schicksal. Und deswegen will ich mich jetzt da auch gar nicht irgendwie weiter drüber aufregen. Ja?
Aber weil du sagst, du bist so faul. Wie äußert sich denn deine Faulheit?
Meine Faulheit äußert sich darin, dass ich nichts mache, was mir nicht liegt. Also ich kann halt extrem gut das abarbeiten, was ich kann und da bin ich spitze drin und wenn ich halt Sachen nicht so gut kann oder nicht so gerne mache, dann mache ich die einfach wirklich nicht.
Ist das eine kluge, ist das Vermeidung oder ist es einfach genau die richtige Strategie zum Glücklichsein, weil viele sagen dann, ach, du musst mal raus aus der Komfortzone. Immer wenn ich aus der Komfortzone rausgehe, ich mache das schon, dann bin ich auch nachher stolz, aber letztlich ist der Stress natürlich riesengroß. Ist deine Komfortzone so riesengroß? Oder gehst du raus aus der... Oder machst, wenn du sagst, du machst nur das, was dir gefällt?
Ja, also meine Komfortzone ist natürlich, ich kann mir sehr gut vergeben, was bestimmte Dinge angeht und bin da sehr vergebungsvoll mit mir, sagen, du hast jetzt nicht geschafft, ist nicht so schlimm bei bestimmten Dingen.
Was hast du denn mal nicht geschafft?
Also zum Beispiel wäre ich gerne sehr viel engagierter beim Thema Sport, aber es gibt, und gleichzeitig, um beim Thema Sport zu bleiben, ich bin am meisten stolz darauf, dass ich dreimal die Woche morgens von 8 bis 9 Uhr eine Stunde Sport mache. Extrem gegen meinen Willen und meine innere Veranlagung. Und wenn jemand mich fragt, worauf bist du richtig stolz, dann sage ich immer, dass ich das jetzt mache. Ich habe das mit 40 angefangen. Ich hasse jedes einzelne Mal davon, weil ich mir denke, warum diese eine Stunde am Morgen, die ich jetzt noch für mich selber habe, die gebe ich jetzt noch dafür her, um in so einem bescheuerten Fitnessstudio oder bei mir zu Hause auf dem Trampolin oder mit Hula Hoop oder irgendwie Sachen mich zu beschäftigen, die mich überhaupt nicht interessieren. Natürlich fühlt man sich besser und ich freue mich, habe ich 5000 Schritte auf der Uhr danach und finde ich alles toll, aber eigentlich denke ich mir jedes Mal, ich bewundere mich selber am meisten dafür, dass ich das hinkriege.
Aber das ist doch auch schon ein tolles Gefühl. Also sich, wie gut man sich nach dem Sport fühlt, nicht weil der Körper so gestählt ist, sondern weil man sich so durchgebissen hat durch etwas, was Überwindung kostet. Ja. Das ist aber ein Gefühl, was du relativ selten im Leben hast, weil dir alles so viel Freude macht, was du tust.
Ja, richtig. Ich mache aber ja natürlich auch nur Sachen, die mir Freude machen, was wirklich total super ist. Weil ich bin ja inzwischen jetzt an einem Punkt in meiner, sage ich jetzt mal, in meinem beruflichen Leben angelangt, wo ich nur noch ich selbst bin. Weißt du, früher habe ich mich ja... Also ich stelle mich zwar in den Dienst anderer, aber immer als ich selbst. Früher, zu Beginn meiner Karriere musste ich ja auch Klamotten anziehen, die andere mir gegeben haben. Oder ich musste irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mal auf der Farbmesse gearbeitet, Farbe 99. Schon sehr lange her. Und da musste ich irgendwie als Christoph Kolumbus verkleidet durch diese Messe laufen und sagen, Kolumbus hat Amerika entdeckt, die Firma Remmers entdeckt für sie neue Märkte. Die machten nämlich zusätzlich zur Kellersanierung jetzt auch noch Außenwandsanierung. Und da habe ich mir damals gedacht, das ist ja ganz schön hier, dann kann man ja auch relativ viel Geld verdienen auf einen Schlag, aber ich möchte doch lieber in Zukunft in meinen eigenen Klamotten irgendwie die Arbeit verrichten. Und das war damals so ein Learning. Ich dachte mir, ich möchte nie wieder in irgendeinem lustigen Kostüm irgendwie rumlaufen und so. Und so ging das immer weiter und inzwischen komme ich als Barbara Schöneberger und werde gebucht als Barbara Schöneberger und ich bin eben nicht, sage ich mal, ich kann immer ich selber sein und das ist natürlich am allerwenigsten anstrengend, weil da muss ich mich gar nicht vorbereiten, da kenne ich mich am besten aus.
Du kannst aber auch immer du selber sein, weil du so unkompliziert bist und weil du, wie du das eben beschrieben hast, dich leicht zufriedenstellst mit einer Situation. Du hast mal mir nach einer Talkshow erzählt, dass du, was du eben auch sagtest, dass du so das Talent hast, Situationen, also die Perspektive zu wechseln und dann doch noch was Gutes dran zu sehen an der Situation. Unter anderem deswegen sagst du, bist du auch sehr glücklich verheiratet.
Ich bin nicht anspruchsvoll.
Ja, oder zumindest du trittst dann ein bisschen zur Seite und siehst, siehst dann doch irgendwie auch das Stückchen, was von der Sonne beschienen wird. Du hast dann beschrieben, die Situation bei Verstehen Sie Spaß, wo du eigentlich ganz lieb, ich krieg's nicht mehr genau hin, du hättest lieber ein bisschen anders gesessen oder anders aufgetreten. Und da hast du zum ersten Mal gesagt, ging das vielleicht auch von links?
Und haben die das gemacht?
Kannst du das bitte nochmal schildern, weil das auf der einen Seite zeigt, wie wahnsinnig anspruchslos und unkompliziert du
bist. Ich will immer gerne, dass die Leute links neben mir sitzen, weil also ich dann zum Beispiel auf Bühnen, ich kann irgendwie, also ich achte immer, wenn ich auch irgendwas moderiere, sage ich, ich habe überhaupt keinen anderen Wunsch, ich will nur, wenn ich reinkomme, ich will meine Gäste zu meiner Linken haben, weil ich irgendwie in meinem Kopf, ich gucke immer nach links, ich will die alle zu meiner Linken haben. Und bei Verstehen Sie Spaß hatten sie es so eingerichtet, die Regisseurin und alles, die Lichtleute und so, bevor ich kam zum Proben, zum allerersten Proben, ich hätte links gesessen, hätte dann dementsprechend alle Gäste zu meiner Rechten gehabt oder ich hätte in der Mitte, noch schlimmer, da hast du die Feinde links und rechts, also sozusagen, da weißt du überhaupt nicht, hast du sie nicht auf einmal im Blick. Ja. Und dann hatte ich auch vorher gesagt, ich will nicht auf diesem blöden, runden Sofa sitzen, wo jetzt alle, das steht ja überall, dieses scheiß Sofa, überall steht dieses bekloppte, halbrunde Sofa rum. Ich habe gesagt, ich will gemütliche Sessel. Dann hatten die natürlich Sessel gebaut, aber halt nicht so wie ich, also ich wollte halt so ein NDR-Talkshow-Sessel, so, wo man sich echt wohlfühlt, auch als Gast, dann redet man auch anders, wie wenn man auf so einem rechtwinkligen Ding sitzt und man die ganze Zeit nicht weiß, wie soll man sich hinsetzen, so, diese unbequemen Sitzmöbel ist ja grauenvoll. Und dann habe ich Und dann habe ich aber das erste Mal gemerkt, und das habe ich wirklich jetzt nach 25 Jahren, sage ich mal, Arbeit in diesem Geschäft, habe ich das erste Mal gemerkt, ich habe dann gesagt, ich würde gerne auf der anderen Seite sitzen. Dann sind viele Leute aufgesprungen und haben gesagt, kein Problem, wir leuchten um, das kriegen wir ja locker hin. Und dann habe ich mir so gedacht, ach so, funktioniert das? Ich könnte mir noch ganz andere Sachen irgendwie wünschen, ja.
Und aber wahrscheinlich wärst du nicht da, wenn du von Anfang an so angefangen hättest, so schwierig und ich will das nicht anziehen und ich möchte lieber da... Oder du hast das irgendwo mal gesagt?
Dass also ich glaube, ich bin ein guter Teamplayer, weißt du? Also für mich ist natürlich, klar, will ich bestimmte, aber ich habe wirklich noch nie Ansprüche angemeldet oder gesagt, ich will das so unbedingt so und so haben oder ich will den Regisseur. Ich habe Kollegen, ich meine, das weißt du selber, die hängen sich in die kleinsten Details der Planung rein. Ja? Ja. Aber wenn ich im Hilton schlafe, dann will ich aber in Zimmer 212, weil das ist ganz weit weg vom Lift und so. I couldn't care less, das ist mir scheißegal. Ich gucke noch nicht mal da drauf, wo man mich irgendwie einbucht. Ja. Ich sage immer nur möglichst nah am Lift, ehrlich gesagt. Also wenn mich einer fragen würde, unten an der Rezeption, ja, dass ich nicht so weit laufen muss, weil ich ja morgens wieder so früh zurück, dann denke ich mir, muss ich immer ganz nach hinten laufen. Und so, und das, ich bin so sozusagen, ich versuche, und das ist, glaube ich, ich bin gar kein Controlletti, ich habe immer versucht, mich in gar nichts einzumischen. Ich habe Kollegen, die rufen dann vorher an und sagen, ich will aber, dass der Stefan mich abholt und nicht der Martin und ich will aber mit dem Auto fahren und ich will aber vorher das und der muss an der Kamera sein und die muss aber da drüben stehen. Und ich denke mir auch ganz ehrlich, ich glaube, das kostet so wahnsinnig viel Kraft, sich in all diese Prozesse irgendwie einzubringen. Ich komme zum letztmöglichen Zeitpunkt, mache meinen Job, mache den gut, ich bin total bei der Sache, ja, und ich versuche immer wirklich das richtig, richtig gut zu machen und danach bin ich weg und dann bin ich aber auch weg, ja, und ich lese dann auch nicht mehr die Berichte. Ich mache ja manchmal so Doppelmoderationen mit Leuten auf Bühnen und so und da schicken die mir noch eine Woche später irgendwelche Berichte darüber, wie die Kritiker jetzt unseren Auftritt da gefunden haben. Da kann ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern, was da
das
war.
Das liest du nicht aus Selbstschutz nicht, sondern weil es dich wirklich nicht interessiert. Ne?
Ja, aber weil, nee, aber weil ich selber ja weiß, wie es war. Weißt du? Also ich gehe ja von der Bühne und dann weiß ich, das war jetzt heute richtig super. Ja. Und manchmal weiß ich auch so, ja, war ein bisschen langweilig, also ein bisschen belanglos so, ja. Da brauche ich jetzt ja nicht am nächsten Tag irgendwie zu lesen, dass der Typ von der Süddeutschen es auch ein bisschen belanglos fand. Und wenn es richtig super war für mein Gefühl und ich weiß genau, war das jetzt ein guter Abend oder nicht, ich weiß das ganz genau, dann muss ich das nicht noch woanders lesen. Und ich habe eigentlich in den letzten Jahren auch so zum Thema Instagram und auch insgesamt mein Umfeld und so Resonanz auf mich versucht, sowohl den sehr positiven Stimmen als auch den sehr negativen Stimmen gleichermaßen keine Bedeutung beizumessen. Also ich freue mich natürlich über eine gute Kritik und dann lese ich das schon. Und wenn ich jetzt mal ein super Interview von mir oder eine super Besprechung irgendeiner, keine Ahnung, beim Fernsehpreis, wurde eine ganz tolle Kritik geschrieben. Das habe ich dann schon am nächsten Tag meinem Mann geschickt und habe gesagt, guck mal, hier haben die geschrieben und so. Aber ja. Ich bin da rausgegangen aus dem Fernsehpreis und wusste, das war ein richtig geiler Abend. Und da hätten die am nächsten Tag schreiben können, was sie wollten. Ich hätte gewusst, es war ein guter Abend.
Ja.
Weißt du? Und das lasse ich mir dann auch nicht irgendwie kaputt machen. Ich gucke es mir aber auch nicht an, weil man natürlich, du weißt ja, sich selber noch ein bisschen anders in Erinnerung hat, als man eigentlich aussieht, ja.
Du meinst, du guckst nicht nur die Kritik nicht an, sondern die Sendung auch jetzt nicht.
Die Sendung nochmal an. Und manchmal denke ich mir, ich komme da raus ich empfinde dann schon, weil in der Garderobe so ein Kleid sieht ja in der Garderobe auch nochmal ganz anders aus als in dem Licht auf der Bühne, ja. Und dann denke ich mir, ich möchte mich so in Erinnerung behalten, wie ich mich so gefühlt habe. Bevor ich in dieses Bühnenlicht getreten bin. Und die fast schrecklichsten Momente meiner Karriere waren immer die, wenn man dann das mitgebrachte Kleid zur Probe das erste Mal auf der Bühne anhatte und es waren schon Kameramänner im Saal, die einen dann mal so in der amerikanischen, also sprich so unterhalb der Hüfte bis irgendwie Gesicht, so abfilmen sollten. Und es war dann mal so das erste, also war man meist ungeschminkt und hatte die Haare irgendwie und dann steckte man also in diesem Kleid. Und dann mein schönstes, jahrelang ist das passiert, dass so Kameramänner hinter der Kamera so vorbeigeguckt haben zu mir auf die Bühne und so mit dem Kopf geschüttelt haben, als wollten sie sagen, nee, das ist es nicht. Und ich hatte dann, und dann immer der Regisseur, weißt du, aus dem Off, so mit der Stimme nur, okay, Barbara, das ist jetzt das Kleid. Mhm. Ja. Hast du noch eine Alternative dabei? Nee. Stille, Kruspel, Kruspel und dann, hast du vielleicht einen Gürtel?
Das waren wirklich die finstersten Momente meines Lebens, weil ich habe auch ungefähr 15 Jahre gebraucht, um zu verstehen, was kann ich denn jetzt eigentlich tragen auf der Bühne, dass ich nicht aussehe wie so eine Alte, der man mit einem Korsett irgendwie die Brüste bis unters Kinn hochschiebt und so. Es ist ja auch bei mir, ich habe jahrelang mit Tränen in den Augen hinter Iris Berben irgendwie beim Bambi gesessen und mir gedacht, diese blöde Kuh trägt schon wieder ein von zwei Schnüren zusammengehaltenes Fähnchen, ja, hinten rückenfrei und sieht einfach bombastisch aus. Und ich habe mich mit dieser quietschenden Corsage, die mir in die Hüftknochen unten reingebohrt, unterm Arm, diese Stäbe, das kommt ja dann da alles raus. Dann, wenn du dich hinsetzt, dann schiebt dir das alles hoch und so. Dann habe ich teilweise beim Bambi mich in der Kamera gesehen. Da dachte ich mir, das geht ja unmöglich. Ich habe ja die Brust hier oben unterm Kinn, ja, und ich muss den ganzen Abend sitzen. Ich werde ohnmächtig. Dann bin ich rausgegangen. Da habe ich mir hinten auf dem Klo irgendwo diese Corsage unterm Kleid raus. Dann bin ich raus und dann habe ich mich wieder im Bildschirm gesehen. Da dachte ich mir, oh Gott, das geht auch nicht. Und dann habe ich die ganze Zeit so gesessen und habe die Arme unter der Brust so sozusagen und habe es mir dann so halb hochgeschoben. Dachte mir, das ist auch keine Lösung. Bin ich wieder aufs Klo, habe mir die Corsage wieder angezogen. Weil, also, da kann mir jetzt irgendwie ganz Instagram und die ganze Welt da draußen erzählen, liebe deinen Körper, wie er ist und du, jeder Körper ist schön. Nein, ich möchte natürlich, möchte ich auch das Spiel mitspielen. Und für mich ist das Spiel-Show-Geschäft natürlich geile Klamotte, geiler Körper, geile Haare, geiles Gesicht und alles ist super geil. Und das wird natürlich immer, immer, immer schwerer. Und das wird, glaube ich, auch irgendwann der Grund sein, warum ich meinen Job an den Nagel hänge. Wenn ich mich manchmal in diesen Garderoben, wo ich dann bin, und dann ist es ja alles so erniedrigend, dann ist mein Visagist da, mein Autor ist im Zimmer und meine Managerin ist dabei. Und wenn ich mich dann fertig mache, also ich bin dann schon geschminkt und alles ist so, und dann quetsche ich mich also in die Klamotte und dann schiebe ich mir meistens da irgendwie so ein Spiegel dann so davor, dass mich nicht alle sehen und so, aber es geht auch keiner mehr aus dem Zimmer, selbst mein Autor sitzt dann da und guckt immer so halb, so guckt er so weg und so, aber und dann, das ist wirklich so, dann sehe ich mich selber, wie ich dann aus diesem Koffer diese Wäsche nehme, die inzwischen mehr Platz wegnimmt als das Abendkleid an sich. Ja?
Und die Drunterwäsche.
Die Drunterwäsche, ja. Und dann und so und dann entweicht Luft, ja, und dann hinten, und dann geht's dann, ja, es geht, kann ich dir irgendwas helfen, nein, ist okay, und so, und dann zieht man sich das da hoch, und dann denke ich mir, war das letzte Woche auch schon so eng, oh Gott, ja, ist frisch gewaschen, vielleicht sind da rein in der Wäsche ein bisschen eingegangen und so, weißt du, ich versuche mir das dann auch alles irgendwie schön zu reden, und dann gucke ich mich von hinten an, denke ich mir, die Corsage ging doch letzte Woche weiter hinten zusammen, klaffte die letzte Woche auch schon so weit auf, und dann zieht es nochmal einer eng und dann dieses Zeug da drüber und dann, wenn es dann angezogen ist, sieht es okay aus und so, aber, ja, aber dann dieser Prozess, den empfinde ich als inzwischen so nicht nur entwürdigend, sondern auch erniedrigend und auch überflüssig. Ich will mich aber von dem Bild nicht, ich will nicht in den gecrashten Yoshi Yamamoto Kleidern rumlaufen, muss ich ja auch nicht. Ich habe ja eine gute Figur, aber ich möchte natürlich meinem persönlichen Idealbild, nämlich geile Taille, schon super, aber ich sehe halt einfach mit 69 Kilo besser aus als mit 74. Es ist einfach so für mich. Ja.
Und wiegst du auch gerade 74?
Ich weiß nicht, wie viel ich wiege. Ich habe mich seit, ich würde sagen, ich habe mich seit 4 oder 5 Jahren nicht gewogen.
Willst du mal?
Auf keinen Fall. Ich glaube gar nicht, dass ich mich jemals nochmal, ich müsste mich, ich weiß gar nicht, was ich gehe aufs Klo, dann mache ich die Haare trocken, weil nasse Haare sind schwerer als dann mache ich ein Haargummi raus, dann bin ich noch kurz davor, den Ehering abzulegen und dann habe ich mich auf die Waage
gestellt. Und
wenn es dann nicht so war, wie ich dachte, dann dachte ich, vielleicht steht die Waage auch ein bisschen uneben, weil wir so einen Holzboden haben.
Ich schiebe meine Waage manchmal von A nach B und dann ist das ein Kilo Unterschied. Ehrlich?
Ja, und deswegen, ich weiß genau, ich sehe das auf Bildern, ich sehe genau, gute Phase, 3 Kilo weniger, und mehr ist es auch nicht. Ich habe nicht mehr Schwankungen als 3 Kilo.
Aber die sind wichtig, ne?
Und also die sind für mich total entscheidend. Und die sind auch nach außen. Und ich merke es auch in der Resonanz. Wenn ich weniger wiege, kriege ich andere Resonanz von Männern und Frauen. Es hat ja noch nie jemand zu einem gesagt, gut siehst du aus, hast ein bisschen zugenommen, ne? Sondern die Leute sagen immer, du hast toll abgenommen, sieht spitze aus.
Ich höre das nicht gerne.
Ich auch nicht, weil beides gleichermaßen doof ist und es auch tatsächlich oft nicht über das Wohlgefühl geht. Aber ich an mir selber würde mich gerne so bei 65 einlocken und mich dann, wenn man sowas wie, weißt du, dem Teufel sein Lächeln verkaufen oder so. Vielleicht gibt es auch irgendwo den Teufel, der einem die 65 Kilo auf Leben garantiert. Eine Million würde ich ihm geben.
Okay. Dein Lächeln aber nicht.
Mein Lächeln wäre blöd, weil mit meinem Lächeln kann ich ja dann schnell die Million nochmal neu verdienen und ihm erstmal die Million im Koffer geben. Und der Teufel soll mir die 65 Kilo machen und dann möchte ich die mein Leben lang behalten und mich jeden Tag vollfressen, bis ich vom Stuhl falle.
Dafür würde ich auch einiges. Würde ich das wirklich?
Ja.
Weil dieses geil. Fressen...
Oh, geil! Warum nicht nochmal Aglio e Olio? Aber die Tortellini alla Panna sind auch gut. Und jetzt ein Tartuffo-Eis.
Es geht einem ja nicht gut. Weil ich neige ja total zur Völlerei. Hm? Und ich müsste... Das stimmt nicht, dass ich... Und ich esse dann richtig viel. Aber es geht mir nachher nicht gut. Dabei ist es toll, aber dann liege ich im Bett und dann kann ich nicht schlafen.
Ich kann immer super schlafen. Ich bin extrem laktosetolerant.
Ich bin auch sehr und fettgebackenes tolerant und all das. Aber auch da ist es wie beim Sport, wenn ich einen Abend mal leicht esse und dann wache ich am nächsten Morgen auf und bin ganz zufrieden mit mir, dass ich das meinem Körper Gutes getan habe. Darum geht es nämlich.
Nein, ich würde auch mit guten Sachen dann meinetwegen mich überessen. Aber ich würde dieses Thema gerne aus meinem Kopf haben. Und meine Mutter hatte dieses Thema schon dauerhaft. Ich erinnere meine Mutter, die letztens zu mir gesagt hat, Barbara, ich habe mein erstes Diätbuch, wo man so Buch geführt hat darüber, was man abnehmen will, wie viel man abnimmt. Und sie sagt, ich habe letztens in meinen Kisten mein erstes Diätbuch gefunden und ich habe meine erste Diät mit 28 gemacht mit einem Startgewicht von 64 Kilo. Ja? Und meine Mutter ist eine normalgroße, ganz schlanke Frau sozusagen und dementsprechend war sie damals noch schlanker, ja. Und sie hat ihr Leben lang, wir hatten glaube ich 2 Meter unserer Buchwand, war voll mit Metabolic Balance, die Atkins-Diät, die Weight Watchers. Ja. Meine Mutter hat Punkte gezählt, jahrelang nur getoastetes mit Grapefruit morgens gegessen, dann hat sie mit Olivenöl gegurgelt, dann hat sie das gemacht, dann hat sie bis Mittag gar nichts, dann hat sie nur eine Tasse Kaffee, dann 30 Tassen Kaffee. Also je nach sozusagen Wissenschaftslage, alles mitgemacht, mit dem immer gleichen Ergebnis, es war permanent Thema in ihrem Leben. Kalorien zählen und Ding. Und
hast du das hinter dir gelassen? Nee, du hast es auch.
Ich bin da auch. Natürlich, ich esse jetzt, ich war jetzt gerade in Ferien und da wurde gekocht eben für mich das erste Mal, dass ich nicht selber sozusagen einkaufen und kochen musste, sondern das war halt Hotel und da habe ich eben die richtigen Sachen gegessen und jetzt bin ich so richtig gut dabei. Ja? Ja. Und jetzt habe ich einfach seit mehreren Wochen keine Kohlenhydrate gegessen und man nimmt natürlich sofort ab, aber ich werde niemals an den Punkt kommen, wo ich sage, Weißbrot mit Olivenöl interessiert mich nicht mehr. Ich möchte mich ausschließlich von Kohlenhydrate ernähren und ich kann es überhaupt nicht verstehen, dass man mit gedünstetem Gemüse auf Dauer irgendwie seinen Frieden schließen kann.
Also sind bei dir auch immer Phasen.
Ja.
Du würdest nicht auf Dauer verzichten. Weil es ist
das kann ich Verzicht, gar nicht. Oder? Ich bin überhaupt kein Verzichter. Aber ich bilde es mir natürlich jedes Mal wieder ein. Und man fühlt sich dann natürlich gut, weil ich merke jetzt gerade, da war... Und ich hatte davor jetzt wirklich... Ich war jetzt ein bisschen für meinen... Also ich habe jetzt... Also die letzten Monate, würde ich mal sagen, da habe ich zu sehr locker gelassen einfach für mein Empfinden. Und ich will mich da schon ein bisschen kontrollieren, weil ich weiß... Ich kann vieles nicht verstehen, dass man sich mit Alkohol so gehen lässt oder mit Drogen oder wie auch immer. Aber ich kann total verstehen, dass Leute in so ein, dass man in so ein Ding kommt, dass man sagt, ich ist mir jetzt scheißegal, ich esse jetzt einfach. Ich kümmere mich jetzt nicht mehr drum. Und dass das dann so eine Teufelsspirale irgendwie wird.
Das kann ich total verstehen. Weißt du, das stört mich am Essen bei mir, dass ich irgendwie nicht mehr Herrin im eigenen Haus bin. Mhm. Ich würde gerne maßvoll gut essen. Mhm. Und alles, was so maßlos ist, empfinde ich nicht mehr als Genuss. Mm-mm. Und das stört mich, dass ich es nicht im Griff kriege, diese halbe Tafel Schokolade wegen
sie
nur zu essen.
Und das beschäftigt einen so sehr.
Ich freue mich allerdings, dass es dich auch beschäftigt. Weil ich
viele Stunden des Tages damit beschäftigt, zu planen, was ich esse. Und dann wird mir immer so ganz schmerzhaft klar, wenn du wirklich abnehmen willst, dann darfst du einfach jetzt gar nichts essen, weil ich dann immer in meinem Kopf durchspiele, was ich essen könnte, was nicht so schlimm ist. Und das macht mich dann total fertig. Ja, und dann,
weil es meine Lieblingsbeschäftigung ist, auch das Kochen. Ich koche mittlerweile dann aufwendig, aber leicht. Also ja. Es gibt ja komplizierte Sachen. Ja. Einfach weil ich mich mit Essen beschäftigen möchte. Ich möchte auch mit meiner Familie da sitzen und essen.
Ich glaube, meine Kinder denken auch, ich bin Köchin, weil ich bin wirklich immer in der Küche und immer mit dem Zubereiten von Speisen und Verarbeiten von Lebensmitteln irgendwie beschäftigt. Ja. Aber dieses ganze Thema, weil für mich, ich kann es wirklich nur für mich sagen, ich möchte einen bestimmten Körper haben. Und ich habe natürlich aus Phasen meines Lebens Fotos mal gemacht vom Spiegel, ja, und da denke ich mir, ja, so will ich halt aussehen und das werde ich nicht, ich werde nicht müde werden zu versuchen, das dahin zu kommen, ja. Mhm. Und momentan gibt es ja so ein bisschen die auch völlig nachvollziehbare Strömung zu sagen, du kommst da eh nicht hin, vergiss es und nimm alles so, wie es ist. Ich mag mich total gerne. Ich gucke mich an und bin vergebungsvoll mit mir. Und gleichzeitig versuche ich aber, dieses Idealbild irgendwie weiterhin zu erreichen. Und für mich ist das auch wichtig. Ich werde auch versuchen, das weiterhin zu machen. Aber ich glaube, je älter ich werde, irgendwann, glaube ich, wird das der Grund sein, warum ich dann sage, ich möchte jetzt nicht mehr im Fernsehen auftreten.
Da möchte ich nämlich noch mal kurz drauf. Nächste Woche kommt Verstehen Sie Spaß. Mhm. Und du hast mir ja wirklich diesen Abend zurückgeschenkt. Ich war schon sehr, sehr traurig, als Thomas Gottschalk aufhörte, weil ich immer gehofft hatte, dass ich irgendwann mit meinen Söhnen den Samstagabend mit Thomas Gottschalk, so wie sich das gehört, so wie das bei mir früher auch war. Dann war das vorbei. Verstehen Sie Spaß, habe ich geliebt, aber nicht mehr mit Guido Kanz. Und dann kamst du. Und ich dachte, wunderbar. Die Showtreppe, du hast es selbst gesagt, der Samstagabend lebt. Und ich finde, das ist auch wirklich der Fall. Wenn du aber jetzt sagst, dass du irgendwann aufhören willst, weil du vielleicht, weil diese Corsage vielleicht wirklich dann einen halben Meter klafft oder du in gar keine mehr reinpasst und du nicht im A-linienförmigen Knitterlook runter, das finde ich so schade. Also, weil ich hoffe ja, dass dieser Schalter sich dann irgendwann bei dir umlegt und du, genauso wie Frank Elstner, der ist jetzt nicht dick geworden, aber der ist alt geworden, dass wir zusammen alt werden können. Du auf der Showtreppe und ich davor mit meinen dann vielleicht schon Enkelkindern. Ich möchte dich da immer sehen.
Und das ist doch wirklich die Entscheidung und die müssen wir tatsächlich treffen und die steht bei mir ja noch aus. Du hast sie ja schon getroffen für dich und hast gesagt, egal wie sich's verändert, ich bleib dabei und lasse auch andere an meiner Veränderung irgendwie teilhaben. Ja. Und bei mir ist es noch so, und ich werde mit Sicherheit auch auf deine Linie einschwenken am Ende, weil natürlich werde ich nicht sagen, ich höre jetzt auf, weil ich nicht mehr in Größe 38 passe. Aber ich glaube, das wird für mich die nächste Aufgabe sein, mich so stückweise von einem bestimmten Look, einer bestimmten Aussage auch und einem bestimmten, aus einem bestimmten Umfeld so zu verabschieden. Und das ist ja die Aufgabe von allen. Und ich gucke mir dann immer eine Anke an oder so. Die Anke ist ja auch, sage ich mal, die ist ein Stückchen älter als ich tatsächlich. Mhm. Und die Anke ist trotzdem die ist wie ein Mädchen, ja. Und man muss ja auch nicht sein wie ein Mädchen. Und ich habe mir letztens...
Aber sie macht nicht die große Samstagabendshow. Warum eigentlich nicht? Ist sie zu alt? Ist sie zu zerknittert? Hat sie, ne? Also
ich glaube, die will es wirklich nicht.
Okay, vielleicht will sie es nicht.
Die will es, glaube ich, selber nicht. Aber ich habe letztens eine ganz tolle Doku gesehen über die ehemalige Vogue-Chefin, Italien-Vogue-Chefin, Carla Sozzani hieß die, glaube ich, oder irgendwie, also Sozzani, Franca Sozzani oder Carla Sozzani. Und die war bis zum Schluss, die ist dann, glaube ich, sehr dramatisch an Krebs gestorben, hatte die lange blonde Locken, auch als die schon 65 war, ja. Und hatte sowas mädchenhaft Frauliches auch. Also ich glaube, für mich ist eher so der Punkt, ich will meine Weiblichkeit auch nicht verlieren. Mhm. Also ich will nicht zu einer neutralen Tante werden, irgendwie so. Ja. Und das werde ich wirklich irgendwie versuchen. Und ich hoffe, dass mir das gelingt, weil ich glaube... bei all dem, wir werden tolle Frauen und dann sind wir irgendwann, es sind doch andere Sachen wichtig und dann sind wir Mütter und dann sind wir wertvolle Mitglieder der Gesellschaft und so. Ja, will ich auch alles sein, ganz wichtig, vor allem will ich Mutter sein, aber ich möchte auch für mein Leben das irgendwie hinkriegen, weiterhin eine erotische, im Saft stehende Frau zu bleiben, ja? Und ich glaube, dass da gibt es ja sau viele tolle Vorbilder, weil wenn du dir die ganze Riege anschaust, der Frauen, die, sage ich jetzt ja schon teilweise jenseits der 70 sind, die wir hier in Deutschland haben, und sei das jetzt eine Michaela May oder eine Iris Berben oder eine, wie die alle heißen, diese ganzen
Jutta Speidel, ja, das sind ja alles so, das sind einfach so tolle Frauen und ich will eine von denen werden. Das
kann natürlich nur eine Frau sagen, die immer erotisch war und für die Erotik immer wichtig war. Ne? Mhm. Also zum Beispiel für mich, vielleicht weil mein Vater blind war oder so, ich habe mich nie sozusagen gesehen gefühlt von Männern. Das war mir auch nie wichtig, das war nie mein... kann das auch nicht gut, also so wie du bist, so flirtiv und mit Blicken, das kann ich alles überhaupt nicht. Deswegen ist aber der Abschied davon, vom erotisch sein für mich auch überhaupt, ist für mich eher eine Erleichterung, dass sowas
gar nicht mehr erwartet. Ja, da habe ich mich letztens auch mit einer Kollegin unterhalten, die meinte, es ist doch super, dass das jetzt alles vorbei ist. Und ja. Ich so, nein, ja, ich will auf keinen Fall, dass es vorbei ist irgendwie.
Ja.
Und ich glaube, es gehen ja alle Wege, wie immer, es geht ja alles. Man kann sich jetzt das Beste aus allen Welten nehmen und das habe ich ja immer gemacht und das werde ich da auch versuchen. Eben, aber ich werde dir da wahrscheinlich wirklich versuchen, bei dem Thema irgendwie dran zu bleiben.
Ist dann nämlich auch wirklich vorbildlich, finde ich.
Ja.
So, wenn dir das gelingt und wenn du eben auch in 10, 20 Jahren, das wäre dann auch noch vom Sender vorbildlich, wenn er dich dann auch noch beschäftigt als erotische, aber doch alte Frau.
Ja.
Du bist ja nicht gemacht, ne? Also würde ich mal sagen, ohne dass ich dich...
Im Gesicht meinst du? Ne? Nee, also ich habe meine Lider tatsächlich straffen lassen. Das habe ich noch nie erzählt.
Ja.
Aber ich hatte wirklich...
Schlupflieder, ne?
Aber Schlupflieder ist kein Ausdruck. Also ich hatte, was ich vor allem hatte, ich hatte unfassbare Augensäcke, so, ja. Und man sieht es wirklich auf den Fotos
weil das
von damals.
Hat sozusagen.
Nee, und es war einfach Ding. Und dann hat mein Visagist immer gesagt, ja, das ist Lymphe und dann musst du das kühlen und das muss man wegklopfen und massieren und so. Und ich habe da dann vor den Shootings immer geklopft und gekühlt und Ding und so. Ich hatte immer solche fetten Dinger da unterm Auge.
Ja.
Und dann habe ich das sozusagen raussaugen lassen. Das wird hier unten aus dem Unterlid rausgesaugt.
Ja.
Und das ist einfach spitzenmäßig geworden. Und danach...
Wie lange ist das her? Aber
5 Jahre.
Ja.
Und hab die Lider oben straffen lassen. Und ehrlich gesagt, also wenn sich das wieder verschlechtern würde, würde ich das jederzeit auch wieder machen. Ich habe überlegt, ob ich meinen Hals straffen soll.
Ja.
Und hab mir viele Fotos dazu angeschaut. Und das ist ein krasser Vorher-Nachher-Effekt. Also der ist auch durchwegs positiv, weil ich möchte nicht, dass das hier so runterhängt. Und ich habe auch so einen Hals, der wird meinem Lebensstil nicht gerecht, weil ich wirklich, finde ich, sehr viel gesünder lebe, als mein Hals vermuten lässt. Und dann habe ich mir aber gedacht, also dann muss ich mich ja dazu äußern, weißt du? Und dann habe ich keinen Bock, dass dann irgendwie 4 Jahre lang über mich geschrieben wird, dass ich eine Schönheits-OP gemacht habe. Also es geht mir jetzt nicht darum, dass ich es aus ideellen oder idealistischen Gründen nicht machen würde, weil ich würde nach wie vor also alles machen, wenn es möglich wäre und man dadurch irgendwie seine Seele nicht verliert und irgendwie frisch aussieht und so.
Ja.
Aber ich glaube, ich hätte einfach keinen Bock, dann da die ganze Zeit drauf angesprochen zu werden.
Also wenn du unbeobachtet wärst, würdest du es eher machen?
Ja, auf jeden Fall. Aber es ist eine Rekonvaleszenzzeit von 6 Wochen. Und das werde ich einfach, so viel kann ich jetzt schon mal sagen,
6 Wochen Ferien hast du ja im Sommer
hinkriegen. Ja, aber ich muss ja dann wird es operiert, da musst du erst mal 10 Tage verfügbar sein, weil dann wird das Ding und dann werden die Drainagen weg und dann hast du Schwellungen und dann kann es sein, dass sich das entzündet
Gott.
Weißt du?
Ja.
Ich hätte überhaupt keine Angst davor. Also ich würde mich da sofort hinlegen. Ich vertraue auch sehr schnell. Wenn mir da einer sagt, ich mache das super und so, würde ich glauben. Aber also ich würde mir nicht im Gesicht drum machen lassen, aber der Hals würde das alles dann sozusagen hier, dann würde das hier unterm Kinn, das nervt mich so, da würde ich gerne weghaben.
Ja.
Ja. Aber ich habe jetzt eigentlich irgendwie mir gedacht, ich glaube, das würde man dann danach so doll sehen, dann muss ich mich dazu verhalten und das will ich irgendwie nicht.
Ja, dann wird der Hals zum Statement.
Statement Piece.
Statement Piece. Das willst du nicht. Dann hast du aber immer noch die Möglichkeit, dass du deinen alten Rolli wieder rausholst.
So.
Und
so schließt sich
so
der Kreis.
Schließt sich
da kommt doch die Soziologie nochmal ins Spiel irgendwie.
Herrlich.
Genau. Und hohe Rollis, dicke Ketten. Iris Apfel, weißt du? So.
Ja. Ich freue mich auf den Samstagabend, wo du im Rolli die Showtreppe runterkommst. Ich danke dir für diesen zauberhaften Besuch.
Vielen, vielen Dank.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in 2 Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.